Also ich bin organisiert bei Scientist for Future. Das ist so ein Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die die Fridays for Future unterstützen wollen. Es gab ja diese Angriffe, von wegen, dass gesagt wurde, hier das mit dem Klima, das sollt ihr doch mal bitte den Profis überlassen. Daraufhin haben über, ich glaube, 26.000 Leute aus den Wissenschaften letztendlich eine Erklärung unterschrieben, weiß nicht, wie viele hier auch dabei waren, die gesagt haben, hier die Schüler, die SchülerInnen haben aber recht. Und genau, daraufhin hat sich letztendlich so eine Struktur entwickelt von Leuten, die das dauerhaft auch nochmal gesagt haben, hier, wir müssen einfach mehr nach draußen gehen mit dem, was in der Forschung im Moment läuft, um deutlich zu machen, was eigentlich passiert. Dieser Vortrag ist ein Vortrag, der ist nicht allein von mir ausgearbeitet, sondern auch von meinem Kollegen Martin Dürrenkemper, der ist Meteorologe. Ich bin selber Physiker. Wir forschen beide im Bereich erneuerbare Energien. Und eigentlich, wir haben vor etwas mehr als, also vor anderthalb Jahren ungefähr, ging das los, dass wir gesagt haben, wir müssen uns nochmal damit beschäftigen, eigentlich warum machen wir das? Und haben dann angefangen, halt tatsächlich die aktuellen Sachen aus dieser Klimaforschung zu lesen. Und das war so haarsträubend, dass wir da angefangen haben zu sagen, wir müssen damit auch nach draußen gehen. Weil wir haben immer gedacht, wir wissen ja relativ viel schon dazu, aber letztendlich, wie schlimm es eigentlich ist, das war uns nicht klar. Und deswegen wird dieser Vortrag auch, der hat so ganz viele verschiedene Teile. Ich werde so ein bisschen was zu diesem ganzen Klima-Treibhauseffekt und dem, wo stehen wir heute, irgendwie nochmal erzählen. Weil das ist einerseits, finde ich das wichtig, und andererseits auch wichtig zu verstehen, um zu verstehen, wo finden überhaupt, also an welchen Stellen könnte das überhaupt interessant sein, jetzt so KI einzusetzen. Genau, also Treibhauseffekt ist physikalisch, das ist die einzige Formel darauf, relativ einfach, das nennt sich schwarze Körperstrahlung, die eigentlich so auf der Erde stattfindet, das heißt, wir haben Sonnenstrahlung, die auf die Erde kommt, die wird absorbiert, also das Energie, die wird absorbiert von der Erde, und dadurch wärmt sich die Erde auf, und weil die Erde sich ja sonst immer weiter aufwärmen würde, wird das irgendwann als Wärmestrahlung wieder abgestrahlt. Und das ist im Gleichgewicht. Das muss genauso viel reingehen wie rausgehen, ansonsten würde das immer wärmer werden. Und was dann passiert aber ist, dass quasi diese, also ein Teil wird direkt zurückreflektiert. Also ein Teil wird eben als Wärmestrahlung wieder abgestrahlt. Die wird dann zum Teil wieder in der Atmosphäre absorbiert und bleibt dann hier erstmal in so einem Kreislauf drin. Und das ist dieser Treibhauseffekt, der eben dazu führt, dass wir eine bestimmte Temperatur haben, nämlich nicht 0 Grad, was sonst ohne diesen Effekt die Erde ungefähr als Temperatur hätte im Durchschnitt, sondern dass wir da ungefähr so bei 15 Grad wären. So, und jetzt verändern wir aber den Teil, der hier ist, wie viel eigentlich wieder absorbiert wird. Und dadurch wärmt sich die Erde auf. Das geschieht dadurch, dass in einem Bereich, also das sichtbare Licht, das ist das, was eingestrahlt wird, ist in dem Bereich hier. Und das ist sozusagen die Frequenz von dem, oder beziehungsweise die Wellenlänge, hier ist Wellenlänge aufgetragen, von der Strahlung. Das heißt, das geht gut durch die Atmosphäre. Und hier gibt es alle möglichen Stoffe, die eben Teile der Strahlung wieder absorbieren. Und man kann hier sehen, dass dieses CO2 gerade in diesem hinteren Bereich, wo die anderen Stoffe nicht so viel absorbieren, da sehr viel absorbieren kann. Und dadurch ist das CO2 eben auch so klimawirksam. Also Methan ist auch klimawirksam, denn eben im anderen Wellenlängenbereich, Ozon oder vor allem Wasser ist auch ein sehr wirksames Klimagas. Das wirkt dann genauso. Das ist so das, was passiert. Genau, das Ganze wird dann durch Klimamodelle vorhergesagt. Da muss man dann alles Mögliche mit reinnehmen. Das kann man sehr gut machen. Also dieser Grundeffekt ist ja relativ simpel. Aber dann gibt es natürlich alles Mögliche an zusätzlichen Einflussfaktoren, wie zum Beispiel, wie sich dann zum Beispiel so Ozeane erwärmen, wie sich Landfläche erwärmt, wie viel dann von irgendwelchen von der Biosphäre aufgenommen wird, wie sich dann Wolken verhalten, wie viel davon wieder abregnet und so weiter und so fort. Das alles muss dann zusammen in ein Klimamodell gepackt werden. Das sind sehr große Rechenmodelle. Angefangen hat das eigentlich mit relativ einfachen Modellen. Und es heißt, ist dann mit den Jahren immer komplizierter. Also wurden immer mehr Details darin aufgenommen, um das am Ende durchzurechnen. Entscheidend ist auf jeden Fall, dass halt Klimamodelle, die werden ja sehr viel angegriffen auch, dass die eigentlich erstmal die Vergangenheit vorhersagen müssen. Also bevor ein Klimamodell verwendet wird, muss es eigentlich erstmal die Vergangenheit vorhersagen, um dann auf die Zukunft irgendwie losgelassen zu werden, um eine Projektion zu machen, wie wird sich das eigentlich in der Zukunft verhalten. Und nur wenn das wirklich gelingt, werden diese Modelle auch erst verwendet. Das ist wichtig zu wissen in dieser ganzen Debatte. Also das gab durchaus Fälle, wo Klimamodelle eigentlich, wo die dachten, ja, ist prima, ist ausentwickelt und dann festgestellt haben, ah, wir kriegen aber die Phänomene der Vergangenheit nicht gegriffen, dann wurde das auch nicht verwendet. Es gibt dann sehr viel, also es gibt dann dieses Kohlenstoff selber. Es gibt wahnsinnig viel Kohlenstoff auf der Erde. Ein Teil wird dann eben zum Moment emittiert. Wir sind im Moment, also das ist jetzt eine Grafik, reiner Kohlenstoff. Im Moment emittieren wir ungefähr ja, 9,4, 9,5 Tonnen, Gigatonnen, also Milliarden Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre. Wird zum Teil wieder aufgenommen durch die Biosphäre. Also dieser Treibhauseffekt führt tatsächlich dazu, dass Pflanzen besser wachsen. Deswegen wird mehr aufgenommen als wieder abgegeben durch die Biosphäre. Ein Teil wird von den Ozeanen mit aufgenommen. Da liegt ganz, ganz viel Kohlenstoff in den Ozeanen. Dadurch versauern die Ozeane. Genau, es gibt aber noch ganz, ganz viele Reserven an Kohlenstoff im Boden, in den Ozeanen, die auch theoretisch freigesetzt werden könnten. Das ist ein erhebliches Problem. Weil wir haben halt diesen Anstieg von CO2, das ist sozusagen jetzt über die letzten 2000 Jahre hier dargestellt. Das kann man sehr deutlich sehen, dass also die ganzen Klimagase mit der Industrialisierung massiv in der Atmosphäre angestiegen sind. Das ist aus Proxy-Daten, das heißt, das ist aus so Eisbohrkernen und sowas. Und dieses hier sind so, das sind tatsächliche Messdaten von CO2 in der Atmosphäre aus Hawaii. Man kann auch sehen, irgendwie, dass es so im Jahresgang, es gibt so einen Jahresgang, dass es immer schwankt, weil wir mehr Landmasse auf der Nordhalbkugel haben als auf der Südhalbkugel. Und da deswegen mehr Wälder sind und Pflanzen sind, die CO2 aufnehmen können. Das heißt, irgendwie im Sommer nimmt das CO2 in der Atmosphäre ab, im Winter nimmt es dann hingegen wieder zu, sodass eigentlich so April 2018 war, hatten wir ungefähr. Ja, hatten wir 411 Parts per Million an CO2 in der Atmosphäre. Also im April ist immer am höchsten. Genau. Klimagase selber ist so, dass wir, obwohl das eigentlich, also ich war vor 2 Monaten in so einer Veranstaltung mit der CDU. Genau, die hatten so einen Klimaforscher eingeladen, von dem sie sich erhofften, dass er sagt, das gibt es alles gar nicht. Das hat er gar nicht, aber gar nicht gemacht. Genau, und da kam dann irgendwann, ja, das war durchaus, es war eine witzige Veranstaltung. Also der Typ war nicht so, also er war schon anders als ich, aber er hat halt gesagt, letztendlich seit den 70er Jahren ist das klar. Seit den 70er Jahren ist klar, es gibt diesen Treibhauseffekt und es ist klar, was der macht. Und wenn man sich das anguckt, dass es eigentlich ab da klar war, seitdem ist das eigentlich immer noch kontinuierlich angestiegen. Und seit 2000, in dieser Periode 2000 bis 2010 zum Beispiel, ist der Anstieg von diesen Klimagasen in der Atmosphäre nochmal angestiegen. Es gibt dann manchmal so Dellen, das ist zum Beispiel Wirtschaftskrise 2008 hier oder das war hier die 1997, die Asienkrise hieß die, glaube ich, auch so eine Wirtschaftskrise. Da gibt es immer so Dellen mal da drin, aber im Wesentlichen steigt das an. Und vor allem wird das angetrieben durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern hier in dem Bereich. Und dann gibt es so andere Sachen, das steigt auch so, also der Methanausstoß steigt auch leicht an, aber es ist halt nicht so stark. Genau, wo stehen wir im Moment? Also ich finde die wahnsinnig gut, diese Grafik, weil die zeigt eben auch, dass das Klima ist halt nicht so was Konstantes, sondern wie die Temperatur, über die Jahre ist, das schwankt halt sehr stark die ganze Zeit. Und deswegen werden so Floating Averages gemacht. Das heißt, es wird immer gemittelt über die Zeit. Und diese rote Linie ist halt die gemittelte Linie. Dann gibt es dann zum Beispiel so Angriffe, dass so 1998 war so ein Jahr, das ja ganz besonders warm war. Und dann wurde dann behauptet, ja, seitdem ist die Temperatur ja gar nicht mehr angestiegen. Also mit solchen Sachen müssen wir uns halt rumschlagen, ne? Weil, also, das sind durchaus nicht wenige Menschen, die dann irgendwie darauf abfahren. Ne? Und das ist wichtig. Und wenn man das aber dann im Gemittelten anguckt, dann sieht man, dass 1998 noch gar nicht so viel wärmer war. Aber inzwischen ist diese gemittelte Kurve ist halt ungefähr so, dass wir jetzt inzwischen so 1 Grad Erwärmung, also 2017 war das bei 1 Grad Erwärmung waren. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wo es auf der Erde ist. Es wärmt sich sehr viel stärker die Arktis auf. Also auf der Nordhalbkugel, wenn die Südhalbkugel hier und die Antarktis noch nicht so stark erwärmt ist, ist es vor allem eine Erwärmung in Wintermonaten. Und es gibt so Regionen, die sind, wo fast gar keine Erwärmung stattfindet. Das ist zum Beispiel hier südlich von Grönland. Das liegt zum Beispiel daran, dass im Moment der Golfstrom sich abschwächt und deswegen weniger Wärme da in den Bereich rein transportiert wird. Genau, das ist im Moment so der Stand der Dinge. Wir haben einen Anstieg ungefähr auf 410 Parts per Million 2019 im Mittel. Also sind bei ungefähr 1 Grad im Moment und wir emittieren im Jahr ungefähr einen Überschuss von 40 Gigatonnen pro Jahr. So, und jetzt kommen wir zum Klimaszenarien. Dann wird in diesen Modellen also ausgerechnet, wie viel CO2, und das ist eigentlich die eigentlich entscheidenden Zahlen, wie viel CO2 dürften wir noch emittieren, um welche Temperaturanstiege zu erreichen. Und wenn man sich das anguckt in den Tabellen, dann ist das so, da wird das immer so mit Wahrscheinlichkeiten angegeben. Weil das ist nicht unbedingt, haben immer Unsicherheiten, diese Modelle. Deswegen wird mit Wahrscheinlichkeiten argumentiert. Und wenn wir mit einer 67-prozentigen Wahrscheinlichkeit unter 1,5 Grad bleiben wollen, dann haben wir noch, 420 Gigatonnen CO2 zu emittieren oder CO2-Äquivalente. Das heißt, nach derzeitigem Stand wäre das ungefähr 10 Jahre. Wir machen 10 Jahre so weiter, wobei das war von 2018, ne? Das heißt irgendwie, eigentlich sind wir bei 9 Jahren. So, bei einem 2-Grad-Ziel sind das deutlich mehr, das sind noch 1170. Das heißt irgendwie, diese ganze Debatte, die so öffentlich stattfindet, über, ja, 2030 wollen wir so und so viel Prozent weniger machen, das ist natürlich, das sagt überhaupt nichts aus, weil wenn jetzt alles bis 2030 so weiterlaufen soll und dann wollen sie plötzlich reduzieren, dann haben wir unser gesamtes CO2-Budget, wir haben eigentlich eine Art Budget, was wir noch ausgeben können, so viel können wir noch emittieren, das ist dann eigentlich aufgebraucht. Also das ist eigentlich die eigentliche Frage, die es gibt, die gestellt werden muss, ist, wie viel denkt ihr eigentlich noch zu emittieren, bis wann und wie kriegt ihr das bis auf dieses Budget runter? Das ist die Frage, die gestellt werden muss. Und wenn man sich das so dann so überlegt, irgendwas, was dann auch noch mit reinkommt, ist, also es gibt so Feedback-Effekte von der Erde, die selber dann auch darauf reagiert, die dann selber anfängt, auch noch zusätzliches CO2 zu emittieren oder Klimagase zu emittieren. Die rechnen so mit 100 Gigatonnen bis 2100, bleiben also irgendwie dann noch so 320 Gigatonnen. Und die im Moment Emissionen durch gebaute Kohlekraftwerke weltweit war ungefähr bei 200 Gigatonnen CO2. Dazu wurden auch noch Kohlekraftwerke gebaut oder sind in Planung von irgendwie mit einem Ausstoß von 100 bis 150 Gigatonnen CO2. Das heißt, irgendwie damit wäre das gesamte CO2-Budget, um diese 1,5 Grad-Ziel zu erreichen, mit einer 67% Wahrscheinlichkeit aufgebraucht. Das geht nicht. Also sagen wir, das geht schon, aber da kommen wir gleich zu, was das heißt. Deswegen diskutieren die sehr viel über CO2-Removal auch nochmal. Um das nochmal deutlich zu machen, was das heißt, irgendwie, wenn wir jetzt 2019 anfangen würden und versuchen würden, dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, dann müssten wir jedes Jahr 18%, also wenn das exponentiell gerechnet wird, 18% weniger CO2 pro Jahr emittieren. 18%. Beim 2-Grad-Ziel wären das noch immer 5% pro Jahr. Hä? Bis wir auf Null sind, genau. Jedes Jahr 5% weniger. Das haben wir selbst in den Wirtschaftskrisen bisher nicht hingekriegt. Ja. Deswegen, es gibt dann so unterschiedliche Szenarien, wie das dann gemacht werden kann. Zum Teil wird dann mit künstlichen Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre noch gerechnet. Die Großteil der Szenarien gehen davon aus, dass das gemacht werden muss. Das hat andere Nachteile, davon gehe ich nicht ein, was alles gemacht werden müsste. Also sie gehen tatsächlich davon aus, dass es theoretisch möglich wäre, da muss ganz viel für gemacht werden, um das zu erreichen. Aber das ist halt so eine Frage. Ne? Das kann man alles berechnen, das sind also sehr große Modelle, die da gerechnet werden. Was bedeutet das? 1,5 gegen 2 Grad, um das so deutlich zu machen, zum Beispiel in der Arktis, eisfreie Arktis, wie oft haben wir eine eisfreie Arktis bei einem 1,5 Grad Anstieg? Das wäre dann sehr wahrscheinlich hier bei 1,5 Grad bei ungefähr alle 50 Jahre. Bei einem 2-Grad Anstieg hätten wir das alle 10 Jahre beziehungsweise möglicherweise sogar noch häufiger. Das bedeutet natürlich was für das gesamte Ökosystem da, das bedeutet aber auch was für die Erwärmung, weil nämlich an dem Eis reflektiert sich sehr viel Sonne, die normalerweise in die Atmosphäre geht. Das heißt, das verstärkt den Effekt. In Afrika, da wurden dann zum Beispiel solche Wahrscheinlichkeitskurven berechnet, wie oft haben wir eigentlich welche Temperaturen. Und das sind so Extremereignisse, an denen sich dann zum Beispiel so orientiert wird, wie oft kriegen wir das. Die hatten eine Rekordhitze über das Gesamtjahr. In 2015, das waren so Temperaturen, die schwer ertragbar waren schon. Nach dem jetzigen Stand, das ist so ungefähr das die Jetzt-Kurve hier, wäre das so ein Jahrhundertereignis bei 1,5 Grad, kommt das in fast drei Viertel aller Fälle vor. Bei 2 Grad ist es eigentlich, kommt das nicht mehr vor, weil es einfach insgesamt in Afrika so viel heißer wird. Genau, in Australien ist eigentlich immer also ähnlich, diese Kurven verschieben sich halt alle nach rechts. Hier ist nochmal aufgeführt zum Beispiel extreme Erwärmung des Wassers, das halt zur Korallenbleiche führt, sodass davon ausgegangen wird, dass in Zukunft das mehr als jedes, also häufiger als jedes zweite Jahr so eine Hitze da ist, das werden die Korallen einfach nicht überleben. Europa gibt es auch so verschiedene Berechnungen. Also ich weiß nicht, also ich finde immer 2003, diesen Sommer, den habe ich irgendwie sehr in Erinnerung. Ich weiß nicht, wer das auch hat. Da war es so über 40 Grad zum Teil, das war über so einen Monat. Also das sind von 2017, das heißt der letztrige Sommer, also 2018 ist der jetzt nicht mit drin. Wie oft kommt sowas vor? Und im natürlichen Fall wäre sowas alle 100 Jahre dann mal der Fall gewesen. Nach dem jetzigen Stand wäre es so ungefähr alle 4 Jahre. Und das nimmt dann bei 1,5 Grad zu, irgendwie bei 2 Grad wären wir dann irgendwie eher so, dass es bei 59% der Fälle hätten wir solche Sommer hier bei uns. Also damals sind relativ viele Leute gestorben, allein aufgrund der Hitze. Ne? Genau, ich mache mal als Beispiele, was das alles macht. Also es wird davon ausgegangen, dass Warmwasserkorallen zum Beispiel, also diesen Temperaturanstieg nicht überleben wird. Mangroven werden massiver Probleme kriegen. Das hat Auswirkungen auf Fischbestände, massivst. Da komme ich gleich nachher auch nochmal zu, warum das noch mehr Auswirkungen auf Fischbestände hat, aber das wird jetzt ab dem Stand, wo wir jetzt sind, noch deutlich gravierender werden. Gut, mit der Arktis hatte ich schon gesagt, Landökosysteme, also es wird sehr große Probleme mit den Landwirtschaftsbereichen geben, Küstenhochwasser wird auch massiver zunehmen und das macht einen großen Unterschied hier nochmal zwischen 1,5 und 2 Grad. Genau, Ernteerträge wird in zunehmendem Maße bei 2 Grad auch kritischer, wobei das regional unterschiedlich ist. Mit den marinen Folgen, Ökosystemen, das hat halt so eine Folge davon ist auch die Versauerung des Meeres. Die Versauerung des Meeres bedeutet, dass es ab einem bestimmten Punkt ein bestimmter chemischer Prozess nicht mehr funktioniert, der dazu führt, dass Schalentiere ihre Schalen aufbauen können. Das heißt, dann können Muscheln ihre Schalen nicht mehr aufbauen, Krebse ihre Schalen nicht mehr aufbauen und so weiter. Krill ist davon betroffen. Und da steht dann irgendwo weit hinten in diesem 2018er Report drin, in vielen Modellen und Szenarien wird erwartet, dass das Aragonit-Sättigungspunkt, das ist der Punkt, wo das dann nicht mehr geht, von 2030 an die Oberfläche reicht. Also das ist bei höherem Druck passiert das früher. Mit einer zunehmenden Liste von Auswirkungen auf Meeresorganismen, Ökosysteme und Menschen. Das heißt irgendwie, dann werden einfach wir auch in höheren Wasserschichten, da wo die meisten Tiere wohnen, einfach einen ganz massiven Rückgang an Muscheln, Krebsen und so weiter haben. Und das ist die Grundlage für alle Meerestiere. Genau, dann gibt es eine ganze Reihe Folgen. Ich gehe da überhaupt gar nicht so weiter drauf ein. Ne? Also das geht dann immer so, ne? Hier gibt es immer sowas, Risiken durch wesentliche Reduktion von Ernteerträgen können vermieden werden, wenn es unter 1,5 Grad wird in Südostasien. Verminderung der Pro-Kopf-Ernteerträge um ein Drittel bei 1,5 bis 2 Grad. Und es wird dann natürlich schlimmer, wenn es wärmer wird. Die mit den Inseln, das ist allgemein bekannt. Mittelmeerregion wird davon ausgegangen, dass Reduktion von Fließwasser bei unter 1,5 Grad um 9%, bei 1,5 bis 2 Grad um 17%. Da gibt es ein großes Problem mit Wasser, Trinkwasser. Westafrika, Sahel, Reduktion der Fläche, die für Maisanbau geeignet ist, bei unter 1,5 Grad, ist bis zu 40%. Und das wird dann halt mehr, wenn es halt dann mehr Anstieg. Ne? Also die gehen sehr stark von großen Regionen aus, die einfach Unterernährungsprobleme kriegen. Gut, okay. Jetzt dann überspringe ich den ganzen Rest jetzt mal und gehe mal hier drauf ein. Ein Satz von KI-Methoden fürs Klima. Wird natürlich auch viel, ist die Frage, wo wird das gemacht? Also was insgesamt gemacht wird, wir haben halt sehr viel Messdaten, die gehen alle in diese Klimamodelle ein. Und daraus haben wir dann lokale Szenarien, soziale Szenarien und Vermeidungsstrategien. In allen Bereichen, ich beziehe mich sehr, es gibt so ein Paper hier, wo das auch so diskutiert wird, ließe sich KI einsetzen. So, in dem Bereich Klimamodellszenarien, da ist, wie gesagt, da gibt es sehr viele Daten. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, die Daten auch durch KI auszuwerten. Das wird zum Teil gemacht, aber nur wenig. Und auch diese ganzen Klimamodelle sind alle nicht KI-basiert. Man kann die Setups für die Läufe zum Beispiel durch KI verbessern, das wird eher mal gemacht, aber der Rest eigentlich nicht. Und warum nicht? Das ist jetzt sehr plakativ, also weil diese Modelle immer wieder in Frage gestellt werden. Und ich muss nachvollziehen können, woher kommt eigentlich mein Ergebnis? Das muss quasi deterministisch nachvollziehbar sein. Und das ist ja gerade bei so Machine Learning Dingen oft der Fall, dass das irgendwie dann schwierig wird. Deswegen wird es da nicht gemacht. Also es wird in allem, was zuliefert, schon gemacht, aber in dem Bereich nicht. Bei lokalen Folgen ist es so, also es gibt zum Beispiel Extremereignisbestimmung durch KI, das wird auch gemacht, aber das geht auch anders. Also da werden auch andere Methoden verwendet. Herunterskalierte Rechnungen für zum Beispiel, wenn ich wissen will, wie wird sich in Bremen oder in Hamburg oder so das Klima ändern, da wird es tatsächlich auch gemacht. Ginge auch anders, aber das wird halt gemacht. Wenn ich sage, das geht auch anders, ist zum Beispiel, ich kenne es zum Beispiel auch aus der stochastischen, dass mir stochastische Methoden verwendet werden, die direkt eingesetzt werden können, wie zum Beispiel hier Large Deviation Theory, ist von Paper von Ragon. Diese Methoden machen im Prinzip genau das Gleiche, aber sind oft sehr viel schneller und präziser. Deswegen ist halt dann sehr viel Mathematik, ist halt für viele, die eher so computerbasiert sind, lese ich mir ein Mathematikbuch durch oder lade ich mir ein entsprechendes Machine Learning Programm runter, ist halt das zweite halt einfacher. Deswegen wird das halt auch viel gemacht. Und der Hauptteil, den sie halt vorschlagen, wo eigentlich wunderbar KI verwendet werden könnte, wäre halt bei den sozialen Folgen. Irgendwie im Moment wird da noch nicht so viel gemacht, aber das wird wahrscheinlich kommen. Also so Hochwasserszenarien berechnen, wie zum Beispiel irgendwo ist ein Hochwasser, wie müssen die Leute dann wegkommen. Wirtschaftsmodelle, da gibt es das noch nicht, das wundert mich eigentlich, warum das noch nicht gemacht wird. Fluchtroutenberechnungen aus Facebook-Einträgen und so ein Kram. Ich weiß nicht, ob es gemacht wird, aber es wird auf jeden Fall diskutiert. Und Mustererkennung in Ökologiemessungen, das wird zumindest auch diskutiert und das wird, glaube ich, auch gemacht. Wie zum Beispiel, wie wirkt sich etwas auf irgendeine Pflanze aus? Kann ich da irgendwelche Muster erkennen, wo was auftaucht? In Vermeidungsstrategien, da gibt es relativ viel in dem Bereich, was da gemacht wird. Also Steuerung von Vorhersagen für die Stromeinspeisung. Wir haben sehr viel fluktuierend, also erneuerbare Energien sind sehr fluktuierend. Da muss ich wissen, was kriege ich denn morgen zum Beispiel an erneuerbaren Energien ins Netz. Also das ist zum Beispiel hier so eine Grafik, wie das so aussieht, wie so Stromeinspeisung aussieht bei uns im Moment. Und das dann zur Vorhersage zu verwenden, das wird gemacht. Da gibt es auch ganz viele Daten, das ist so eine typische technische Anwendung. Optimierung von Industrie- und Landwirtschaftsprozessen, da haben wir eben schon genug zugehört. Das wird zumindest vorgeschlagen, das sei ja auch irgendwie wahnsinnig klimafreundlich. Ob das so ist, naja. Reduktion von Transportaufkommen und solche Sachen, das sind so typische Anwendungen, wo das irgendwie tatsächlich zum Einsatz kommt. Oder es wird auf jeden Fall dran gearbeitet. Ob das notwendig ist, das ist eine ganz andere Frage. Ne? Also das ist tatsächlich, diese Fragestellung, die ich eigentlich hatte, zu sagen, ja, brauchen wir dafür jetzt tatsächlich diese Methoden, um irgendwie die Auswirkungen des Klimawandels irgendwie einzugrenzen, würde ich sagen, nö. Na? Also ohne Computermodelle kommen wir nicht aus, aber so gerade KI-Methoden, nö.